Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat mit einer Feierstunde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die Rede hielt in diesem Jahr die jüdische Journalistin Inge Deutschkron. Sie hatte den Nazi-Terror mit ihrer Mutter in wechselnden Verstecken in Berlin überlebt. Die Feierstunde fand diesmal erst 3 Tage nach dem Holocaust-Gedenktag statt, weil der 27. Januar auf einen Sonntag fiel. Doch auch das heutige Datum hat einen historischen Bezug. Vor 80 Jahren wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt.
Der Reichstag als stummer Zeuge des Grauens. Das jüdische Totengebet als Erinnerung an die Millionen Juden und anderen Opfer, die durch die Nationalsozialisten ermordet wurden. An Orten, deren Namen bis heute Synonyme sind für unfassbare Verbrechen.
Auschwitz, Birkenau, Majdan, Treblinka.
Der Deportation in die Vernichtungslager entging Inge Deutschkron, weil Freunde in Berlin sie versteckten. Ihre Eltern Sozialdemokraten, der Vater im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Als junges Mädchen musste Inge Deutschkron mit ansehen, wie die Berliner Juden abtransportiert wurden.
Des Nachts sah ich sie wieder vor mir, hörte nicht auf, an sie zu denken. Wo waren sie jetzt? Was tat man ihnen an? Ich begann, mich schuldig zu fühlen. Mit welchem Recht, so fragte ich mich, verstecke ich mich, drücke ich mich vor einem Schicksal, das auch das meine hätte sein müssen?
Nach dem Krieg arbeitete Deutschkron als Journalistin in Bonn. Sie erlebte die Verdrängung der Nazi-Gräuel in der Ära Adenauer.
Das deutsche Volk jener ersten Nachkriegsjahre wurde beschützt von seinem ersten Kanzler, der im Parlament in einer Regierungserklärung behauptet hatte, die Mehrheit der Deutschen wären Gegner der Verbrechen an den Juden gewesen. Viele von ihnen hätten sogar den Juden geholfen, ihren Mördern zu entkommen. Ach, wäre das doch die Wahrheit gewesen.
Die Verantwortung der Deutschen wog heute besonders schwer. Auf den Tag genau 80 Jahre nach Hitlers Machtübernahme. Im Reichstag, dessen Mauern nur wenige Wochen später niederbrannten.
Wie die Nationalsozialisten innerhalb weniger Monate ihre Terrorherrschaft installiert haben, zeichnet eine Ausstellung in Berlin nach. Sie wurde heute im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors eröffnet, das sich auf dem Gelände der früheren Gestapo-Zentrale unweit des Potsdamer Platzes befindet.
Der Weg in die Diktatur war kurz 1933. Als Hitler am 30. Januar zum ersten Mal Reichskanzler wurde, war Deutschland noch eine Demokratie. Den Reichstagsbrand einen Monat später nahmen die Nationalsozialisten als Vorwand für die Verfolgung Andersdenkender. Sie verhafteten Sozialdemokraten, Kommunisten, Juden. Wiederum nur Wochen später war das Parlament entmachtet, die Justiz gleichgeschaltet, die Demokratie abgeschafft. Die Ausstellung belegt das mit Originaldokumenten und beeindruckenden Fotos. Darauf auch zu sehen, wie Hitler gefeiert wurde. Die Bundeskanzlerin verwies bei der Eröffnung genau darauf. Das Dritte Reich war nur möglich, weil zu viele mitmachten oder wegschauten. So etwas dürfe nie wieder passieren.
All das, was eine lebendige Gesellschaft mit menschlichem Antlitz ausmacht, das braucht Menschen, die Achtung und Respekt voreinander haben, die Verantwortung für sich und andere übernehmen, die couragiert und offen Position beziehen und damit auch bereit sind, Kritik und Gegenwind in Kauf zu nehmen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die ersten Opfer der Nazi-Diktatur. So werden sie dem Vergessen entrissen, bekommen wieder ein Gesicht und eine Geschichte. Wie der SPD-Reichstagsabgeordnete Johannes Stelling. Er wurde im Juni 1933 ermordet, nicht einmal ein halbes Jahr nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten.
In München würdigte Bundespräsident Gauck den Mut der Geschwister Scholl im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Ihre Studentengruppe Weiße Rose hatte auf Flugblättern zum Widerstand gegen das NS-Regime aufgerufen. Mitglieder der Gruppe wurden Anfang 1943 verhaftet und hingerichtet. In einer Vorlesung vor Studenten rief Gauck zu mehr Zivilcourage auf. Nur dort, wo die Zivilgesellschaft stark sei, könnten sich menschenfeindliche Haltungen nicht ausbreiten.
Ägyptens Präsident Morsi hat bei einem Kurzbesuch in Deutschland versprochen, die demokratischen Reformen in seinem Land voranzutreiben. Und zwar in einem Umfang, der allen Bedeutungen und Dimensionen dieses Begriffes gerecht werde. Die Kanzlerin hatte ihn zuvor zu einem Dialog mit allen politischen Kräften in Ägypten aufgefordert, auch mit Blick auf wirtschaftliche Interessen. Stabile Rahmenbedingungen seien die Voraussetzung für Investitionen.
Diese Ägypter sind keine Fans von Präsident Morsi. In Sichtweite des Kanzleramtes demonstrierten sie heute gegen den Besuch eines Mannes, der in ihren Augen zu einem islamischen Diktator werden könnte. Morsi kommt zu Merkel und in Europa nur zu ihr. Einen Besuch in Frankreich hatte er abgesagt. Trotzdem ließ auch die Kanzlerin bei ihren Wünschen an den Präsidenten eine gewisse Skepsis durchblicken.
Das eine ist, dass der Gesprächsfaden mit allen politischen Kräften in Ägypten auch immer vorhanden ist, dass die verschiedenen politischen Kräfte ihren Beitrag leisten können, dass die Menschenrechte in Ägypten eingehalten werden und dass natürlich vor allen Dingen auch die Religionsfreiheit gelebt werden kann.
Morsi selbst bemühte sich, Zweifel an seiner demokratischen Gesinnung auszuräumen. Ägypten wird ein Rechtsstaat sein, ein ziviler Staat, keine militärische Diktatur und auch kein Gottesstaat. Doch er verteidigte auch den Ausnahmezustand in Teilen seines Landes und seine israelkritischen Äußerungen und unterstrich, dass zum guten Verhältnis zu Deutschland aus seiner Sicht keine Ratschläge gehören. Wir sind sehr stolz auf diese Beziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt der verschiedenen Interessen beruhen, ohne Einmischung in interne Angelegenheiten. Bundeswirtschaftsminister Rösler bot Morsi eine faire Handelspartnerschaft an, doch auch er forderte Bürger- und Menschenrechte ein. Ägyptens Präsident kommt trotz der schwierigen innenpolitischen Lage in seinem Land nach Berlin. Er weiß, wie wichtig die Deutschen sind als Handelspartner und politische Taktgeber in der EU. Doch Morsi weiß auch, dass Ägypten gebraucht wird als Vermittler und einflussreicher Friedensstifter im Nahost.
Wie sich die Entwicklung in Ägypten auf Wirtschaft und Tourismus auswirkt, dazu finden Sie ein Interview mit einer Kennerin des Landes auf tagesschau.de. Die Opfer des syrischen Bürgerkrieges sollen jetzt Hilfe in einem größeren Rahmen bekommen. Bei einer Geberkonferenz in Kuwait sagten die Vertreter von 59 Staaten insgesamt mehr als 1,1 Milliarden Euro zu, um die Not der Bevölkerung zu lindern. Der Bürgerkrieg in Syrien hat im März 2011 begonnen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden mehr als 60.000 Menschen getötet. Etwa 4,7 Millionen sind demnach auf Hilfe angewiesen.
Zaatari, das größte Auffanglager für syrische Flüchtlinge. Zehntausende leben hier auf dem jordanischen Wüstenboden an der Grenze zu Syrien. Sie harren aus, sind angewiesen auf Hilfen der Vereinten Nationen. Die Hälfte von ihnen Kinder und Jugendliche. Es gibt Zehntausende Flüchtlinge auf der anderen Seite der Grenze. Die wollen hierher, aber das Camp ist zu klein. Dazu kommt, dass wir den kältesten Winter seit Jahren haben. Viele der Kinder schlafen in der Feuchtigkeit und Kälte. 59 Länder kamen heute in Kuwait zusammen zur Geberkonferenz für Syrien. Dort sammelte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die erhoffte Summe von etwas mehr als 1 Milliarde Euro. Vor allem dank der Zusagen aus arabischen Ländern. Wir sind froh darüber, dass so viele Staaten helfen und das Geld zusammengekommen ist. Wir sind vor allem glücklich, dass die Golfstaaten sich besonders beteiligt haben. Das Geld wird dringend gebraucht, denn täglich steigt die Zahl der Syrer, die sich als Flüchtlinge registrieren lassen. Etwa 175.000 sind es in Jordanien, ähnlich viele in der Türkei und dem Libanon. Auch im Irak und in Ägypten suchen die Syrer Sicherheit. Insgesamt hat das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen etwa 590.000 Flüchtlinge registriert. Hinzu kommen viele Nichtregistrierte, sodass die Gesamtzahl aller Flüchtlinge mehr als 700.000 beträgt. Sie wollen weg aus den umkämpften Gebieten wie Aleppo, wo seit Monaten Bürgerkrieg herrscht. Ausgetragen auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Mehr als 1 Million der 20 Millionen Syrer sollen innerhalb des Landes auf der Flucht sein. Auch in Homs, wo die Menschen auf Essensrationen warten. Woanders kommen solche Lieferungen erst gar nicht an. Dort erhalten Hilfstransporte keinen Zugang.
Der Ölmulti Shell muss wegen Umweltschäden in Nigeria Schadensersatzzahlungen leisten. Ein Gericht in Den Haag, dem Hauptsitz von Shell, gab einem Bauern aus dem Niger-Delta Recht. Die Shell-Tochterfirma in dem westafrikanischen Land trage die Verantwortung für einige ölverseuchte Fischteiche, denn sie hätte ihre Pipeline besser vor Sabotage schützen müssen. In 4 weiteren Fällen wies das Gericht die Klagen allerdings ab. Die Höhe der Entschädigung wurde noch nicht festgelegt.
Eine gewöhnliche Gerichtsszene, aber ein ungewöhnlicher Prozess. Zum ersten Mal verklagten Bürger aus Afrika einen Ölmulti in seinem Ursprungsland. 4 Fischer forderten für ihre Gemeinden Schadensersatz von Shell wegen einer gewaltigen Ölpest in ihrer Heimat, dem Ogoniland im Niger-Delta. Warum ich vor Gericht gegangen bin? Nun, das internationale Recht stützt unser Anliegen. So wie Shell uns in Nigeria behandelt, das ist wirklich armselig. Von den insgesamt 5 Klagepunkten der Nigerianer wies das Gericht 4 zurück. Shell fühlt sich bestätigt, argumentiert, dass Öldiebe die Katastrophe verursacht hätten. Das Gericht hat entschieden und wir sind der Ansicht, dass wir Recht bekommen haben in allen Punkten. Und wir werden natürlich Schadensersatz leisten, da wo wir verpflichtet sind. In einem Punkt aber wurde Shell schuldig gesprochen. Die Sicherheitsvorkehrungen an den Ölpipelines seien in einer der 4 Ogoni-Gemeinden so eklatant vernachlässigt worden, dass Shells Tochter in Nigeria Entschädigung leisten muss. Der positive Aspekt dieses Urteils ist, dass ein Teil der von der Umweltkatastrophe betroffenen Bürger in Ogoniland auf Zahlungen hoffen kann. Sie haben lange Jahre gegen Shell gekämpft und ihnen widerfährt heute Gerechtigkeit. Erik Do gehört nicht dazu. Er will zusammen mit den anderen beiden Fischern, deren Klage heute ebenfalls zurückgewiesen wurde, in Berufung gehen. Der Prozess der Ogoni-Fischer gegen Shell geht also in eine neue Runde.
Verbraucher sollen besser vor Betrügern im Internet und am Telefon geschützt werden. Nach einem Gesetzentwurf der Bundesregierung würden zum Beispiel telefonisch geschlossene Verträge erst dann gültig, wenn sie schriftlich, per Fax oder E-Mail bestätigt wurden. Zudem sollen Abmahnungen eingedämmt werden, etwa nach illegalem Herunter- oder Heraufladen von Musik im Internet. Diese Neuregelung finden Verbraucherschützer zu unkonkret.
Massenhaft werden Abmahnungen verschickt, auch solche mit überhöhten Forderungen. Mehr als 4 Millionen Menschen sollen sie schon bekommen haben, wegen angeblicher Verstöße gegen das Urheberrecht im Netz. Die Justizministerin will nun regeln, dass beim ersten Mal nicht mehr als rund 150 Euro gezahlt werden müssen.
Wir wollen gerade denjenigen, die ein Geschäftsmodell aus überzogenen Abmahnungen in diesem Bereich machen, bei illegalem Download von Musiktiteln oder anderen im Netz, dem wollen wir eben versuchen, hiermit einen Riegel vorzuschieben.
Ein Freibrief für illegale Datennutzung wird das Gesetz aber nicht. Bei mehrfachen Verstößen muss auch künftig mit höheren Kosten gerechnet werden.
Also es geht in der Tat um das Hochladen von Dateien. Wer also neue Gefahrenquellen schafft, neue Möglichkeiten für Rechtsverletzungen schafft, der muss auch befürchten, dass er anwaltliche Kosten bei Abmahnungen zahlen muss.
Verbraucherschützer sind von den Vorschlägen nicht überzeugt, weil Privatleute weiterhin zu schnell als gewerbliche Nutzer eingestuft und abgemahnt werden könnten.
Da liegt die Gefahr in dem Entwurf, den CDU und FDP jetzt in den Bundestag einbringen wollen, dass diese Unschärfen und damit der Missbrauch von Abzocke durch Rechtsanwälte, durch die Musik- und Filmindustrie bleibt.
Wenn das Gesetz den Bundestag passiert, dann könnte es im Herbst in Kraft treten.
Radfahrer sollen bei Verstößen gegen die Verkehrsregeln künftig härter bestraft werden. Wenn der Bundesrat am Freitag wie erwartet zustimmt, werden von April an viele Bußgelder um 5 oder 10 Euro erhöht. In diesem Fall steigen die Geldbußen bei Nichtbenutzen eines Pflichtradweges auf 20 bis 35 Euro, bei Fahren ohne Licht auf 20 bis 25 Euro. Auch Autofahrer sollen mehr zahlen, wenn sie Radfahrer behindern oder gefährden.
Die Smogwolke im Norden Chinas dehnt sich aus. Wie das chinesische Umweltministerium erklärte, bedeckt sie inzwischen eine Fläche von 1,3 Millionen Quadratkilometern, fast 13% des Landes. In Peking raten die Behörden, zu Hause zu bleiben. Die US-Botschaft warnte vor, so wörtlich, gefährlicher Luft. Verursacht wird der Smog vor allem durch den hohen Kohleverbrauch in China und den zunehmenden Verkehr.
Und nun die Lottozahlen. 2, 4, 5, 26, 27, 36, Zusatzzahl 19, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 4, 4, 2, 0, 4, 7 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 0, 2, 3, 8, 4, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 31. Januar.
Das Tief über Skandinavien bewirkt, dass morgen wieder etwas kältere Luft zu uns strömt. Darüber hinaus erreichen uns Wolken des Tiefs, das nach Schottland zieht. In der Nacht regnet es zunächst südlich der Donau, sonst fallen nur noch einzelne Schauer und es klart teilweise auf. An den Küsten regnet es ab und an noch etwas. Am Tag zunächst im Nordosten Sonne, auch im Süden ist es recht freundlich, an den Alpen auch für längere Zeit. Dann werden die Wolken dichter, von Westen kommen verbreitet Regenschauer auf. Der Wind weht frisch bis stark, an den Küsten stürmisch, Sturmböen können auftreten, im Norden schwere Sturmböen, an der See orkanartige Böen. In der Nacht 6 Grad am Rhein und 1 Grad an den Alpen. Am Tag 5 Grad im Vogtland und 13 Grad am Oberrhein. Am Freitag kommen von Westen neue Regenfälle auf, dabei ist es teilweise windig. Auch am Samstag regnet oder schneit es verbreitet, später wird es im Westen und Norden freundlicher. Am Sonntag ist es zunächst mitunter freundlich, später im Norden und Westen Schnee und Regen.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit Karen Mioska und folgenden Tagesthemen. Ägyptens Wirtschaft am Boden, warum der Deutschlandbesuch für Präsident Mursi so wichtig ist und vernetzte Welten. iToys auf dem Weg ins Kinderzimmer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.